Buongiorno und herzlich willkommen bei Radio Adria, dem Podcast aus Italien. Hier dreht sich alles um La Dolce Vita, um das Lebensgefühl zwischen Espresso und Aperitivo, um die kleinen Geheimnisse und großen Geschichten dieses wunderbaren Landes. Ich bin Stefan Maywald, Autor und Wahlitaliener aus Grado, und ich nehme euch mit auf eine Reise voller Sonne, Genuss und Italianità. Also, zurücklehnen, entspannen und ein bisschen Italien ins Leben lassen. Andiamo! Buongiorno aus Grado, Folge 20. Hey, ein kleines Jubiläum. Danke an euch alle, dass ihr dabei seid. Heute am Aufnahmetag ist es hier richtig sonnig, aber bitterkalt. Und Experten wissen, das ist die Bora. Aber mich wärmt noch der Kaffee, den ich heute Morgen von meiner Schwiegermutter bekommen habe. Sie hat ihn mir ausgegeben. Ihr wisst ja, Mirella ist ein knallharter AC Mailand-Fan. Und der AC Mailand hat einen neuen Stürmer, Niklas Füllkrug aus Hannover. Und der hat gestern das Siegtor gegen Lecce geköpft. Und ich bin wieder Mirellas Lieblingsschwiegersohn. Ja, so kann eine Woche beginnen. Aber Italien kann auch Wintersport. Ich sage nur für die Älteren von uns, Alberto Tomba, Tomba la Bomba. In ein paar Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele, die offiziell Mailand Cortina heißen, aber die tatsächlich beinahe in ganz Norditalien stattfinden. Und das ist gut so. So halten sich die Neubauten in Grenzen. Also, worum geht es dieses Mal? Es geht um Venedigs Gondolieri, um Vampire in der Toskana, um das italienische Frühstück und um meine Lieblingsorte in Grado. Es ist Ende Januar. An der Adria ist es noch ganz ruhig. Die Bars sind von Einheimischen bevölkert. In den wenigen geöffneten Trattorien gibt es Tintenfisch vom Grill, denn der hat gerade Saison. Olivenöl, ein Spritzer Zitrone, etwas Basilikum. Köstlich. Viele, die im Sommer an der Adria arbeiten, sind nun in den Bergen, in den Skiresorts. Ganz viele sind in Südtirol, aber auch in Kitzbühel gibt es eine Menge Gradeser. Schöne Grüße an die Sonnenbühl, wo es direkt an der Streif Gradeser Fischspezialitäten gibt. Dafür sorgen Alan und Atjas Talau vom Androna, die im Winter dort kochen. Hey, wir vermissen euch hier. Kommt bald zurück, ja? Danke. Und nun zur Frage, was hat Donald Trump mit meinem Supermarkt in Grado zu tun? Also, in Folge 16 dieses Podcasts hatte ich ja erzählt, dass den US-Amerikanern die Nudeln ausgehen. Arme Schweine. Denn Donald Trump hat Strafzölle auf italienische Pasta verhängt. Er hat 13 italienische Pastafirmen mit Zöllen von 107% belegt, weil sie heimische Firmen mit ihren Preisen unterbieten, angeblich. Und dann habe ich erzählt, sehr beliebt ist in den USA die Marke La Molisana, die in Italien selbst, zumindest hier im Norden, gar nicht leicht zu finden ist. Tja. Und vor ein paar Tagen gehe ich hier in den Supermarkt und das ganze Nudelregal ist voll mit Molisana-Nudeln. Da dachte ich noch, was für ein kurioser Zufall. Doch dann dachte ich weiter drüber nach. Tja, wenn der Firma Molisana der US-Markt wegbricht, dann haben sie jetzt vermutlich das ganze Marketinggeld nach Italien und vielleicht auch nach ganz Europa gesteckt, um die Verluste aufzufangen. Ich habe mich jedenfalls ordentlich eingedeckt und kann nur sagen, köstlich. Wenn die auch bei euch im Supermarkt auftauchen, schlagt zu. Und wieder mal ist bewiesen, alles hängt irgendwie mit allem zusammen.
Die italienische Weisheit.
Apropos Kochen. Ich finde es ja so wunderbar, dass ganz viele italienische Sprichwörter und Weisheiten mit Essen und Trinken zu tun haben. Mein Liebling, über den ich hier bestimmt schon geredet habe. Im Deutschen heißt es, wir sind aus demselben Holz geschnitzt, wir sind halt Waldmenschen. Und im Italienischen heißt es, siamo della stessa pasta, wir sind aus demselben Teich. Mir ist gerade ein neues Sprichwort untergekommen. Wir sagen, wo gehobelt wird, fallen Späne. Im Italienischen und offenbar vor allem in Sizilien heißt es, Achtung, ich versuche mich im sizilianischen Dialekt, cu mancia fa mudicchi. Wer isst, der krümelt. Ja, gut, oder? In Grado werden Pläne geschmiedet, im Kleinen wie im Großen. Denn in den nächsten Jahren wird hier so einiges passieren. 12 Millionen Euro sollen bis Ende 2028 ausgegeben werden, um Straßen neu zu asphaltieren und den Sportplatz auf der Isola della Schiusa aufzuhübschen. Ein kompletter Stadionneubau zwischen Città Giardino und Grado Pineta ist damit vorerst vom Tisch. Gut so, denn von welchem Stadion hat man schon einen so schönen Blick auf die Lagune? Ab und zu landen sogar Bälle im Wasser. Allein für die Straßenarbeiten sind 4 Millionen Euro vorgesehen, denn so mancher Belag ist schon arg rissig geworden, aufgeworfen von wuchernden Baumwurzeln, die Autos beschädigen und Radler aus dem Sattel heben. Wobei manche Anwohner finden, dass der kaputte Asphalt auch etwas Gutes hat. Dank der sozusagen natürlich gewachsenen Schwellen haben Raser keine Chance. 2 der 12 Millionen Euro fließen in den Parco delle Rose, der übrigens deswegen so heißt, weil hier früher einmal tatsächlich 500 Rosenarten gepflanzt waren. Für 2 Millionen Euro werden dort neue Wege gepflastert und Laternen errichtet. Auch ein Freiluftgym ist geplant. Mitte 2026 sollen die Arbeiten weitgehend fertiggestellt sein. Bis 2028 soll der ganze Park dann wie neu funkeln. Moment mal, bis 2028? So lange dauern die Arbeiten an einem Park, der nicht viel größer ist als ein Fußballfeld? Und was ist mit dem Radweg kurz vor dem Ortseingang? Dort gehen die Arbeiten mit der Geschwindigkeit einer Wanderdüne voran. Es wirkt nicht so, als gäbe es besonderen Druck auf die Arbeiter, zügig fertig zu werden. Ich sehe da nie jemanden. Vielleicht sind die Arbeiter lieber in den Trattorien und essen Tintenfisch. Eine Schlagzeile aus Venedig, die Kenner wenig überraschen wird. Venedig schrumpft. Im Jahr 2025 hat Venedig weitere 850 Einwohner verloren. Nichts Neues, dieser Trend hält schon seit Jahrzehnten an. Besonders stark trifft es das historische Zentrum. Ende 2024 lebten dort noch rund 48.500 Menschen. Anfang 2026 sind es nur noch 47.650. Fast 1.000 weniger in einem Jahr. Krass. Immer weniger Menschen wohnen also dort, wo wir so gern staunend spazieren gehen. Die Entwicklung ist keine Überraschung und ein altes Problem. Wohnungen dienen zunehmend dem Tourismus. Für Familien oder junge Menschen fehlt bezahlbarer Raum. Und auch das muss man mal deutlich sagen. Natürlich ist der Tourismus ein Problem. Aber es sind ja die Venezianer selbst, die ganze Palazzi zu Airbnb-Buden machen und aufs Festland ziehen, weil es sich für sie rechnet. Daher bei aller Liebe zu Venedig und zu den Venezianern, ich bin immer vorsichtig, wenn Venezianer über den Tourismus schimpfen. Denn fast alle von ihnen verdienen gut dran. Da sind jede Menge Krokodilstränen dabei. Das ist jetzt wirklich überraschend. Auch die Inseln und der Lido verlieren Bewohner. Die gesamte Lagunenregion zählt nur noch 73.215 Einwohner. Ende 2024 waren es noch über 74.400. 2 Jahre zuvor lebten sogar mehr als 75.000 Menschen dort. Auch hier fast 2.000 Wegzüge in 2 Jahren. Wow! Diese Zahl wirkt erstmal nicht dramatisch, doch sie verändert das tägliche Leben. Schulen schließen, Geschäfte geben auf. Ganz anders sieht's auf dem Festland aus. Mestre und Marghera verzeichnen erneut ein leichtes Wachstum. Die Einwohnerzahl dort stieg auf 178.500. Dieser Zuwachs hängt stark mit Zuwanderung zusammen. Der Anteil ausländischer Bewohner liegt inzwischen bei über 17%. In einigen Vierteln erreicht er sogar mehr als 28%. Ein Riesenproblem ist, wie überall in Italien, der Wohnungsmarkt. Denn Mietwohnungen fehlen fast komplett. Und die Kaufpreise schrecken selbst gut verdienende Interessenten ab. Seit 2004 verlor der gesamte Stadtbezirk Venedig rund 20.000 Einwohner. Übrigens, weil es kaum Mietwohnungen gibt, wohnen so viele junge Italienerinnen und Italiener noch zu Hause. Denn man zieht erst dann aus, wenn man sich eine eigene Wohnung kaufen kann. Da muss dann oft die ganze Familie zusammenlegen. Denn, wie gesagt, Mietwohnungen gibt es nicht. Die Eigentumsquote in Italien liegt bei über 80%. Ich glaube, die höchste Zahl in ganz Europa. In Deutschland ist es 40%. In Österreich etwas höher. Es gibt noch ein paar interessante Schlagzeilen aus Venedig. Die Gondolieri schimpfen über den harten Winter. In Venedig gibt es heute noch 430 Gondolieri. In der Hauptsaison kann eine 30-minütige Fahrt rund 80 bis 100 Euro einbringen. Nach 19 Uhr sogar noch mehr. Sehr konservative Einschätzungen gehen von etwa 1.500 bis 4.000 Euro pro Monat Einkommen aus. Abhängig von Erfahrung, Saison und Anzahl der Touren. Ich habe auch die Zahl gehört, dass Spitzengondolieri, etwa mit vielen privaten Buchungen oder Stammgästen, jährlich bis zu rund 150.000 Euro verdienen können. Wenn man Spitzentage und Extras wie Singen oder exklusive Touren einrechnet. Auch Trinkgeld ist natürlich ein Faktor. Der Winter war hart, sagen die Gondolieri. Naja, zumindest Weihnachten und Neujahr waren sehr schön, auch in Venedig. Habe gerade vorsichtshalber nochmal ein Telefonat geführt. Viele Gondolieri berichten dennoch, dass sie deutlich weniger Fahrten hatten und nach Abzügen für Wartung und Lebenshaltung am Ende oft nur ein schwaches Einkommen übrig blieb. Ihr müsst wissen, Gondolieri sind diejenigen, die jede Begrenzung des Tourismus verhindern wollen und dafür auch hinter den Kulissen ordentlich Lobbyarbeit betreiben. Ihnen kann es gar nicht voll genug sein. Und 430 Gondolieri plus Familie, das sind schon messbare Wählerstimmen. Und was den Winter angeht, müssen wir wissen, dass Jammern zum Handwerk gehört. Ich habe mal ausgerechnet, dass ich, zusammengezählt, etwa ein halbes Jahr meines Lebens in Venedig verbracht habe. Ich habe noch nie einen Gondoliere mit Quittungsblock gesehen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Auch Grado hat ein paar interessante Einwohnerzahlen veröffentlicht. Es gibt noch 7.389 Bewohner, davon sind 536 Ausländer, 18 weniger als noch Ende 2024. Von den Ausländern sind 307 Frauen und 229 Männer. Der Frauenüberschuss ist mit dem Phänomen der Badanti zu erklären. Das sind Frauen, vor allem aus Osteuropa, die sich um die älteren, alleinstehenden Personen kümmern. Das ist zu 99,9% eine ehrenvolle Aufgabe. Aber die italienischen Medien berichten auch beinahe täglich von Testamenten, die im letzten Augenblick geändert werden. Naja. 37 Österreicher leben fest in Grado. Vor einem Jahr waren es noch 34. Und 21 Deutsche. Vor einem Jahr waren es noch 16. Diese Zahlen gefallen den Gradesern. Denn wir bevölkern vor allem die Altstadt, die in den letzten Jahren massiv an Einwohnern verloren hat. Im Centro Storico wohnen nur noch 214 Menschen. Die meisten Ausländer, nämlich 132, kommen aus Bangladesch. Es folgen 57 Rumänen, fast alles Frauen, die Badanti eben. Es folgt die Ukraine, dann Österreich, dann Ungarn. Rund 1000 Einwohner sind über 70 Jahre alt. Das ist ganz schön alt. Jetzt könnte man meinen, dass Grado ausgestorben ist. Aber gerade an Wochenenden und in der Urlaubszeit ist es voll wie nie. Kein Wunder, das liegt daran, dass viele Wohnungen im Zentrum zu Zweitwohnungen geworden sind und nicht mehr dauerhaft bewohnt werden. Sie stehen also nicht leer, auch wenn das in der Nebensaison so aussieht. Und jetzt reden wir über die Rückkehr der kleinen Städte, was ich ja schon seit Jahren predige. Die italienische Firma Loqui produziert Podcasts für Reisende und für alle möglichen Orte in Italien. Und die aktuellen Daten dieser Firma zeigen, 2025 erleben kleine Städte und Orte eine echte Renaissance. Sag ich doch. Ich bin ein großer Fan kleiner Orte. ist vielleicht mal ein Thema für einen der kommenden Podcasts. Im Ranking der beliebtesten Reiseziele ist Nummer 1, na, was sagt ihr, Rom, Florenz, Venedig? Nein, Cividale del Friuli, östlich von Udine, 40 Kilometer von uns. Das ist ein Ding. Immer mehr Italiener kehren in großen Städten den Rücken und entscheiden sich bewusst für Dörfer und weniger bekannte Kleinstädte. Die 10 meistgehörten Reiseziele im Jahr 2025 sind, wie gesagt, Cividale auf Platz 1, Città Sant'Angelo, das liegt in den Abruzzen, auf Platz 2 und Triest auf Platz 3. Platz 1 und 3 für den Adria-Raum, nicht schlecht. Und wie gut, dass mein nächstes Buch in Triest spielt, dazu bald mehr. Auf Platz 4 liegt Barth im Aostatal, ein Ort mit 105 Einwohnern. Es folgt Neumarkt in Südtirol, Bagheria in Sizilien, Monopoli in Apulien, wirklich eine zauberhafte Stadt, Volterra in der Toskana, Cervara bei Rom und Pratleves im Piemont. Also bis auf Triest alles wirklich kleine Orte. Und auch Triest ist mit 200.000 Einwohnern keine Riesenmetropole. Zu Volterra auf Platz 8 gibt es eine erstaunliche Geschichte. Als die amerikanische Bestseller-Autorin Stephanie Meyer nach einem wohlklingenden Ort für die Volturi-Familie suchte, die herrschende Dynastie ihrer Vampirsaga Twilight, stieß sie im Internet auf den Namen Volterra, der ihr gut gefiel. Später sagte sie, dass sie einfach einen Ort mit V gesucht hätte. Zum Glück für die Stadt. Meyers Buchreihe verkaufte sich inzwischen über 100 Millionen Mal, wurde in 37 Sprachen übersetzt, Hollywood hat's verfilmt und kurbelte den Tourismus in Volterra gewaltig an. Laut Twilight-Saga gibt es in Volterra schon seit 3000 Jahren Vampire, weshalb in der Stadt nun auch Rundgänge und Dia-Shows angeboten werden, die blutrünstige Vampirfantasien bedienen. Meine jüngste Tochter war mal dabei, da war sie erst 11, hat ihr nicht so gut gefallen. Aber das ist eine wirklich spannende Entwicklung. Reisende nutzen diese digitalen Angebote, um unbekannte Orte zu entdecken, alternative Routen zu planen und ja, Regionen bewusster zu erleben. Nichts anderes mache ich ja hier mit Grado. Hallo ihr Lieben, eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Dieser Podcast ist kostenlos für euch. Logisch. Wäre ja auch noch schöner, wenn es anders wäre. Aber ihr könnt mir was schenken. Nämlich ein paar Sekunden eurer Zeit. Abonniert den Podcast. Bei Spotify gibt es dazu das Glockensymbol. Auf anderen Kanälen stehen zum Anklicken die Begriffe Folgen oder, ihr habt's erraten, Abonnieren. Das bedeutet nur, dass ihr immer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine neue Folge draußen ist. Und ihr könnt mir noch einen Riesengefallen tun. Empfehlt diesen Podcast doch weiter. Erzählt davon in der Mittagspause oder am Stammtisch oder schickt ihn an eine italophile Freundin oder einen italophilen Freund. Das würde mich riesig freuen. Und jetzt wieder zurück an die Adria.
Bücher unterm Sonnenschirm.
Gerade im Dezember ist ein neues Buch hier in Italien erschienen, aber auch mit englischen Texten, das mich sehr verblüfft hat. Es heißt The Best Italian Breakfast, geschrieben von Lucrezia Margotti und Stefania Petruzzelli. Hier kommt das Vorwort.
Frühstück ist so viel mehr als nur eine Mahlzeit. Es ist eine Geste der Liebe, ein Erwachen der Seele, ein tägliches Ritual, das mit Sorgfalt zelebriert, der Bedeutung eines ganzen Tages eine neue Richtung geben kann. Meistens ist das Frühstück schlicht, schnell und von Zerstreuung begleitet. Doch dann gibt es diese besonderen Tage, jene, an denen die Zeit langsamer fließt. Wenn das Haus bereits nach dem sich erwärmenden Ofen riecht, nach sanft brennendem Holz. Für mich war es immer ein Moment für sich. Doch noch außergewöhnlicher wurde er an Feiertagen, wenn meine Großmutter das Frühstück zubereitete. Wir erwachten mit dem Duft von geröstetem Brot und der stillen Gewissheit, dass jemand an uns gedacht hatte, noch bevor wir die Augen öffneten. Es war die erste Umarmung des Tages. ein gedeckter Tisch, der »Du bist zu Hause«, sagte, noch bevor ein einziges Wort gesprochen wurde. Mein Lieblingsfrühstück war ein Fest aus heißen frittierten Gnocco Fritto, außen knusprig, innen hohl, perfekt, um eine Scheibe Mortadella aufzunehmen, die noch vom guten, warmen Fett glänzte. Dazu Erbazzone, rustikal und tief im Geschmack, erfüllt vom Aroma des Landes und seiner Jahreszeiten. Kleine Frittaten in der Pfanne gebacken, mit süß geschmorten Zwiebeln und ein paar Tropfen extra lang gereiftem, traditionellen Balsamico-Essig, wie ein Siegel des Adels. Und dann, fast surreal, Cotechino, der unter der Asche fertig gegart wurde, im Morgengrauen serviert, mit einem Löffel warmer Sabayone. Ein Frühstück, das heute eher wie ein Mittagessen wirken mag. Doch damals, in diesem Haus, in jener Emilia, war es schlicht eine Art zu sagen, ich liebe dich.
Wow, also, da musste ich doch gleich mal mit den Autorinnen Lucrezia und Stefania sprechen. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also, die erste Frage, die ich mir gestellt habe, bei diesem ganzen Buch, bevor ich nur reingeschaut habe. Die ganze Welt ist in die italienische Küche verliebt, aber kaum jemand spricht über das Frühstück. Warum eigentlich?
Lucrezia sagt:
Allora, la colazione italiana non è mai stata pensata in passato come il pasto principale della giornata, ma con un momento leggero.
In der Geschichte galt das italienische Frühstück nie als wichtigste Mahlzeit des Tages, sondern als ein leichter Auftakt. Eher ein ritualisierter Moment als eine relevante Mahlzeit. Über lange Zeit ersetzte die Bar um die Ecke ein Frühstück. Cappuccino und Cornetto, wenige Minuten und ein kurzer sozialer Austausch, bevor der Tag begann. In der Landwirtschaft war das Mittagessen die wichtigste Mahlzeit. In unserem Buch geht es um das Frühstück, bei dem Zeit zu einem zentralen Faktor wird. Zeit, den Moment des Erwachens zu genießen. Zeit, um Platz zu nehmen und schon am Morgen die Traditionen der Region kennenzulernen, die einen empfängt. Das Frühstück hört auf, etwas Automatisches zu sein und wird zu einer Erfahrung, an die wir uns gerne erinnern. Erst in den vergangenen Jahren haben Hotels verstanden, wie zentral dieser Moment für das Erlebnis des Gastes ist. Das Frühstück ist ein grundlegender Bestandteil eines Aufenthaltes. Es ist der erste Kontakt mit dem Gast, der Moment, in dem Gastfreundschaft Gestalt annimmt. Ihm Bedeutung beizumessen heißt, ein Thema wieder ins Licht zu rücken, das zu lange im Hintergrund stand, und ihm den Stellenwert zurückzugeben, den es in der italienischen Gastlichkeit verdient.
Secondo noi la colazione, secondo me, è un gesto importante all'interno di una struttura. È il primo contatto con l'ospite, il momento in cui l'accoglienza prende forma. Quindi valorizzarla significa accendere un faro su un tema che secondo noi troppo a lungo è rimasto in secondo piano, restituendogli il ruolo che merita nell'esperienza dell'ospitalità italiana.
Stefania ergänzt.
Perché storicamente la colazione in Italia non è stata mai assunta, perché raramente vissuta come oggetto di riflessione.
Das Frühstück wurde fast nie als Ort verstanden, an dem sich Gastfreundschaft zeigt. Die Gastronomie hat sich viel mehr auf jene Mahlzeiten konzentriert, bei denen Menschen zusammenkommen und bei denen soziale Regeln sichtbar werden. Frühstück blieb dagegen etwas Alltägliches, Zweckmäßiges, vor allem sehr Privates. Deshalb wurde es kaum als ein Moment wahrgenommen, in dem sich Essgewohnheiten, Rituale und Beziehungen bündeln. So entstand eine deutliche Lücke zwischen der tatsächlichen Bedeutung des Frühstücks und der Wertschätzung, die ihm entgegengebracht wurde.
Was ist der überraschendste Aspekt des italienischen Frühstücks, den nur wenige kennen?
Lucrezia.
Per quanto riguarda l'aspetto più sorprendente della colazione italiana,
vielleicht ist es die völlige Freiheit, die es verkörpert. Beim Frühstück gibt es keine allgemeingültigen Ernährungsregeln und keine sozialen Bewertungen. Niemand fragt, ob das, was man isst, gesund ist. Es ist der einzige Moment des Tages, in dem man ausschließlich für sich selbst entscheidet. Nicht für die Familie, nicht für die Freunde, nicht für Gäste. Eines der größten Geschenke, die wir uns selbst machen können, ist, den Tag gut zu beginnen und gut zu beenden. In diesem Sinne ist das Frühstück eine zutiefst persönliche Geste. Es ist zugleich ein interessantes Paradox. Während die italienische Küche Langsamkeit, Sorgfalt und Geduld zelebriert, wird beim Frühstück Schnelligkeit Teil des Rituals. Gerade diese Schlichtheit, geprägt von kleinen Gesten und intimen Entscheidungen, macht das italienische Frühstück so überraschend und kulturell einzigartig.
Quindi qui la rapidità è parte del rito, è normalità, è stile. E c'è anche chi semplicemente la colazione non la fa affatto. Ed è proprio questa semplicità, fatta di gesti minimi, scelte intime, a rendere, secondo me, la colazione italiana sorprendente e culturalmente unica.
Jetzt musst du uns verraten, dein liebster Ort für das Frühstück.
Lucrezia.
Il mio luogo preferito di colazione è ovviamente l'albergo.
Das Hotel. Dort wird das Frühstück zu etwas Besonderem. Zu einem der wenigen Momente, in denen wir uns wirklich Zeit für uns selbst nehmen können, weil sich jemand um uns kümmert und diesen Moment vorbereitet. Es ist eine Geste der Zuwendung, die wir seit unserer Kindheit kennen und die in einem Hotel ihren ganzen Wert wiedererlangt. Im Hotel haben wir Zeit und genau so sollte Frühstück erlebt werden. Als bewusster Moment, der das Erwachen auf die bestmögliche Weise begleitet. Zu Hause oder bei der Arbeit sind wir fast immer in Eile, während das Frühstück in einer Unterkunft zu einem geschützten, intimen Raum wird, in dem man innehalten kann. Aus diesem Grund ist The Best Italian Breakfast entstanden, um die Aufmerksamkeit auf eine einzigartige Erfahrung zu lenken, die es nicht nur erlaubt, den Morgen zu genießen, sondern auch die Kulturen, Traditionen und Aromen einer Region kennenzulernen.
Sehr, sehr schön. Zu schade, dass wir hier ein Podcast sind, denn die Bilder, die Fotos in diesem Buch sind sensationell. Letzte Frage. Woraus, liebe Lucrezia, besteht ganz persönlich dein ideales Frühstück?
La mia colazione ideale è sicuramente quella salata.
Überwiegend herzhaft. Vor allem in Momenten der Ruhe, wenn man sich mehr Zeit und Aufmerksamkeit gönnen kann. Ich erinnere mich an meine Oma in der Toskana, die Sabayone mit frischen Eiern zubereitete. Schlicht und doch außergewöhnlich, fähig, immer neue Formen und Interpretationen anzunehmen. Sabayone lässt sich gut mit regionalem Gemüse kombinieren, aber auch mit Zutaten aus ferneren Regionen. Denn Frühstück sollte inklusiv sein und überall auf der Welt ein Gefühl von Zuhause vermitteln. Nur so wird es zu einer echten Erfahrung, nicht nur zu einer gastronomischen, sondern vor allem zu einer emotionalen.
La colazione può trasformarsi in una vera esperienza, non solo gastronomica, ma anche soprattutto emotiva.
Ganz lieben Dank, Lucrezia und Stefania. Ganz lieben Dank, Ursula Kollritsch, die die deutsche Stimme war. Ich weiß jedenfalls, was ich am Wochenende mache. Ich werde ein richtig schönes Frühstück zelebrieren. So, alle Infos zum Buch packe ich natürlich in die Shownotes. Jetzt kommt es zur zweiten Top-10-Liste. Im letzten Podcast ging es ja um 10 Tipps, Venedig preiswert zu erleben. Dieses Mal meine 10 Lieblingsorte in Grado. Nummer 1. Tisch D5 bei Pino, vorn am Fenster. Das ist mein Tor zur Welt. Nummer 2. Der ziemlich unbekannte Spazierweg, der in Pineta beginnt, direkt am Meer bis zu den Campingplätzen führt und erst beim letzten Campingplatz Tenuta Primero endet. Wobei, Campingplatz sagt man nicht mehr. Es sind jetzt Ferienresorts. Jedenfalls ist es ein wunderbarer Weg zum Flanieren, wo ihr selbst in der Saison nahezu allein seid. Nummer 3. Die Beach Bar Alfaro am Anfang des alten Strandes bei Laura und Christian. Im Sommer der beste Ort für den Aperitivo. Nummer 4. Der Strandclub Pineta Beach in Grado Pineta, wo man abends seine Spaghetti mit den Füßen im Sand essen kann. Am besten ist die Padellata, die große Spaghetti mit Meeresfrüchtepfanne. Nummer 5. Ein Spaziergang am Hafen, am besten gegen 8 Uhr am Morgen, wenn die Fischer mit ihrem Fang zurückgekehrt sind. Nummer 6. Die Bibliothek von Grado. Es kann in ganz Italien keine schönere Bibliothek geben. Ihr sitzt praktisch direkt am Meer. Ihr braucht auch keine Zugangskarte, kommt einfach rein, setzt euch hin, lest, schreibt, arbeitet, was auch immer. Es gibt auch deutsche Bücher. Nummer 7. Den besten Kaffee, das werde ich oft gefragt, gibt es ganz klar bei Luana in der Bar Marina Fiorita neben dem Eurospa-Supermarkt. Das ist kein touristischer Ort und auch nicht besonders romantisch, aber gönnt euch vor oder nach dem Einkauf dort einen Cappuccino. Nummer 8. Die Bar Manzoni am Hafen ist schon deswegen ein Muss, weil meine Schwiegermutter nicht mehr so gut zu Fuß ist und deswegen jeden Vormittag die ganze Familie dort versammelt. Nummer 9. Sonnenschirm Nummer 65, letzte Reihe. Das ist seit 20 Jahren mein Glücksort im Sommer. Nummer 10. Tisch D2 bei Pino. Und so schließt sich der Kreis. Das ist Pinos Stammtisch. Und es ist immer eine große Freude, wenn ich mich am Abend dazusetzen und den Geschichten lauschen darf. So, das war's für heute. Was gibt es Neues vom Schreibtisch und Neues von Grado? Jeden Freitag bekommt ihr von mir die mediterrane Wochenschau auf postausitalien.com. Einen Newsletter mit Neuigkeiten aus Grado und der Adria. Kostenlos und werbefrei natürlich. Ihr könnt die mediterrane Wochenschau ganz einfach oben auf der Startseite bei postausitalien.com abonnieren. Auf Instagram findet ihr mich unter Buch und Wein. Dort gibt es kleine Filme über mein Leben in Italien. Dann bleibt ihr auch über alle meine Projekte auf dem Laufenden. Abonniert auch diesen Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt und empfehlt ihn gern weiter. Würde mich riesig freuen. Jetzt erstmal einen Kaffee bei Pino. Bis bald und immer schön Dolce Vita bleiben. Das war Radio Adria, der Italien-Podcast. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast und lasst uns eine Bewertung da. Das hilft uns, noch mehr Menschen zu begeistern. Für mehr Italianità folgt mir auf Instagram oder besucht meinen Blog postausitalien.com. Grazie mille und bis zur nächsten Folge.